Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
So, heute bin ich nicht alleine und ich freue mich. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist das heute die Clara Hahnstein. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung in deinen Podcast, Alexandra. Freut mich auch sehr.
Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über das Thema Ängste, Panikattacken und tauschen uns einfach mal so ein bisschen aus. Du hast ja über 10 Jahre, glaube ich, ne, hattest du eine eigene psychotherapeutische Praxis, der du Menschen begleitet hast. Und dann war es bei dir ja so, dass du irgendwann dann selbst Richtung Ängste und Panik irgendwie dich orientiert hast sozusagen und bist dann halt aus der, ja, hast vorher die Expertenrolle sozusagen gehabt, hast du natürlich immer noch. Und dann kam noch was hinzu, nämlich die Betroffenenrolle. Magst du mal einmal so ein bisschen erzählen, wie das für dich war? Ich meine jetzt so ein bisschen, ich erlebe das immer so in meiner Praxis, ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast, dass Menschen immer sehr, sehr spät kommen. Also, ne, das heißt, wenn du jetzt merkst, du hast Ängste, dann ist das jetzt nicht, oh, ich habe Ängste, ich renne jetzt mal los und suche mir einen Therapieplatz, sondern dann ist das erstmal, oh, das muss ich erstmal verstecken, oh Gott, was ist denn das? Dann ist man so viel erstmal mit sich beschäftigt und das gegebenenfalls jahrelang so. Bei manchen ja jahrzehntelang so. Und wie war das denn bei dir, weil du ja einfach auch Wissen hattest? Das ist dann ja schon mal irgendwie ein bisschen was anderes vielleicht. Magst du das mal so aus der Perspektive so ein bisschen erzählen, wie das dann so für dich war vom Weg her?
Ja, gern. Also bei mir war es ja so, du hast das ja jetzt charmant ausgedrückt, so Richtung Angst bewegt. Also bei mir sind ja Ängste und Panikattacken wirklich so, wirklich mit einem Donnerknall in mein Leben gekommen. Also das war ja so von einer Sekunde auf die andere. Und das heißt, es war von einer Sekunde auf die andere ganz, ganz viel nicht mehr möglich. Also ich konnte relativ schnell dann nicht mehr arbeiten, nicht mehr in der Praxis sitzen, hatte ständig so diese Fluchtreflexe, die ja viele Menschen mit Panikattacken kennen. So, ich muss raus hier, ich muss weg, ich halte es hier nicht mehr aus, wenn die nächste Panikattacke kommt. Und ich habe es in der Praxis ähnlich erlebt wie du, dass die Menschen sehr spät kommen. Ich bin damals ganz schnell in Psychotherapie gegangen, weil eben meine Ängste auch nicht schleichend kamen, sondern weil die wirklich so hereingedonnert sind in mein Leben und ganz viel eben plötzlich sich verändert hat. Und darum war ich eigentlich relativ schnell vom Therapeutenstuhl zum Betroffenenstuhl dann gewechselt und habe mich in Therapie begeben, ne? Genau.
Das gibt es natürlich auch, ne, wenn es so poltert, sage ich jetzt mal, ne, wenn es dann so sehr stark ist, dass man sofort denkt, oh Gott, okay, hier geht gerade nichts mehr. Genau, es gibt so die Variante oder dieses, ach, es fängt mal mit so einem Ängstchen, sage ich jetzt mal an, ne, und irgendwie so einer Sorge und ach, ist aber nicht so schlimm, ich muss eh nicht Bus fahren oder so, ne, also, dass man sich dann selber noch so ein bisschen einredet, ist nicht so schlimm und irgendwann greift die Angst so um sich, ne, und bahnt sich irgendwie so ein bisschen neue Wege, ne? Und also das heißt, war das bei dir, also du kannst auch sagen, wenn du das gar nicht sagen möchtest, aber war das bei dir dann quasi durch eine Panikattacke ausgelöst, dass du quasi dann Sorge hattest, okay, wann kommt die nächste, so dieses klassische Angst vor der Angst, oder wie würdest du das beschreiben?
Genau, also ausgelöst wurde bei mir im Prinzip eigentlich alles durch eine traumatische Operation, die nicht recht glücklich verlaufen ist. Und so in der Rückblende, würde ich jetzt sagen, war da auch ein Burnout dabei. Also das hat sich schon so über viele Monate davor aufgebaut. Und dann war diese Operation und dann kamen eben die Panikattacken und die kamen aber so häufig, ja, dass die irgendwie so, also das hat sich dann insgesamt schon vermehrt, aber am Anfang waren die so täglich und genau wie du beschreibst, so dann beginnt ja eben diese Angst vor der Angst. Man hört dann ständig so in sich hinein, was macht der Körper, fühlt sich gerade wieder etwas komisch an und meistens ist es ja dann so, dass bei mir war zum Beispiel ein so ein Punkt war Hitze, also mir war immer wahnsinnig heiß, wenn ich eine Panikattacke hatte, ist ja auch aus jetziger Sicht logisch, eben der Körper fährt so auf Hochtouren. Und das heißt, bei mir war dann so ein Verknüpfungsstück, immer wenn mir nur ein bisschen warm war, begannen schon wieder diese Paniksymptome, weil in meinem Gehirn diese zwei Dinge verknüpft waren. Und das heißt, dass in jeder Situation ich mich auch immer fragte so, ist mir jetzt gerade wieder ein bisschen warm, habe dann ständig Pullover aus, Pullover an. Man wird so unsicher auch einfach und eben der Fokus geht wirklich, ich würde mal sagen, echt zu 100% auf sich selbst. Ja? Also ich habe dann ja auch gar nicht mehr mich konzentrieren können auf andere Menschen in einem Gespräch, weil ich ständig nur fokussiert war, was passiert da in mir? Und darum geht dann so unser Nervensystem in so eine Daueralarmbereitschaft. Und dann ist ja der Sprung zur Panikattacke oft gar nicht mehr weit. Ja, weil wir ständig in so einer Aufruhr sind und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen.
Ja, absolut. Es gibt irgendwie so, ich hatte mal 4 Fragen aufgeschrieben, wo ich so dachte, okay, das sind die Fragen, die mir wirklich am häufigsten gestellt werden, wenn Menschen so relativ frisch zu mir kommen und das Thema Angst haben. Und das ist einmal so ein bisschen diese Frage, hast du jetzt gerade schon ein bisschen was zu gesagt, so dieses, boah, was passiert da eigentlich mit mir? Das ist doch nicht normal. Ne? Also so diese Sorge, die dann damit drin steckt, irgendwie, oh, wird das jetzt alles noch schlimmer? Also dieses, oh Gott, das ist doch einfach nicht normal, dass ich so jetzt reagiere. Ne? Oder auch, dass die Gedanken, genau, ne? Man ist irgendwie zu wirklich 100% irgendwie nur noch so bei sich und fühlt alles im nicht unbedingt guten Sinne und ne, irgendwie bewertet alles, jedes kleinste Ziehen und dann kommen irgendwie die Gedanken dazu. Was sagst du Menschen, die irgendwie so eine Frage haben, so dieses, ja, was passiert da, was ist das normal?
Ja, es ist im Prinzip, die Abläufe sind normal und das war für mich ja auch ganz wichtig dann zu verstehen, mein Körper möchte mich in dem Moment eigentlich schützen. Der denkt, also es gibt also diese Angstzentrale bei unserem Gehirn, in unserem Gehirn, die ist dafür zuständig, dass sie bewertet, sind wir gerade in Gefahr oder nicht, die so unsere Umgebung abscannt und auch unseren Körper abscannt, so passt hier alles und wenn hier alles passt, dann alles gut, aber wenn irgendwie im Außen eine, ich bringe ja manchmal gern das Beispiel oder habe das auch in meinem ersten Buch damals gebracht, so du gehst gerade einkaufen in der Stadt, bist total gechillt und plötzlich hinter dir ein wahnsinnig lauter Knall und du hörst plötzlich Dinge, die sich ganz eigenartig anfühlen, dein Puls schießt hoch, normalerweise die Pupillen werden weiter, du beginnst vielleicht zu schwitzen, dein Körper erstarrt, du reißt dich um in die Richtung, wo du die Gefahrenquelle her gehört hast und siehst, ah, es ist nur ein Luftballon von einem Kind zerplatzt, ja, und plötzlich in dir wieder alles, fährt wieder alles zurück, das Herz beruhigt sich wieder, der Atem beruhigt sich wieder. Was ich damit sagen möchte, ist, die Reaktionen unseres Körpers sind eigentlich normal auf eine Gefahrenquelle. Und das ist eigentlich ein Schutzmechanismus, weil wir ja weglaufen können müssten, uns wehren müssten, wenn wirklich da eine Gefahr wäre. Und da muss eben unser Herz schneller werden, da muss der Atem flacher werden, die Muskeln müssen anspannen, damit wir für uns von dieser Gefahrenquelle entfernen könnten oder eben die abwehren könnten. Bei Panikattacken und intensiven Angstzuständen ist aber das Doofe, jetzt so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt, es gibt gar keine Gefahr. Ja, also der Körper macht eine Fehlzündung. Er denkt, da ist Gefahr und lässt dann alle Programme loslaufen, die bei Angst und Panik eigentlich sinnvoll sind. Aber durch unsere eigene Bewertung, was du jetzt zuerst schon angesprochen hast, wir hören dann rein, das Herz beginnt zu rasen, wir beginnen zu schwitzen, der Atem fühlt sich komisch an und wir bewerten plötzlich diese eigentlich überlebenswichtigen Reaktionen bei echter Gefahr bewerten wir plötzlich als lebensbedrohlich. Gibt ja viele Menschen, war ja auch bei mir so. Menschen leiden dann unter Atemnot. Ja, das Herz, man hat das Gefühl, das Herz hüpft aus der Brust, man hat gleich einen Herzinfarkt. Ja, also das sind ja Dinge, die sich wirklich lebensbedrohlich in dem Moment anfühlen. Aber ebenso wichtig zu verstehen, eigentlich der Sinn dahinter war, früher mal uns zu schützen. Ja, also das heißt, diese Reaktionen des Nervensystems haben eigentlich eine Funktion. Sie sind dann bei einer Panikattacke, schießen die übers Ziel hinaus. Aber eigentlich haben die einen Sinn.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch ein so ein wichtiger Punkt, das zu verstehen Und dass irgendwann dann auch, also das ist ja das eine, das zu verstehen, ne, dass jetzt so, ich weiß das, ich habe es mal gehört, ich habe es mal gelesen oder ich höre es jetzt das erste Mal oder so. Und dann gibt es aber ja noch so ein bisschen tieferes Verständnis, ne? Also so ein, ja, und jetzt fühle ich es irgendwie auch so ein bisschen, ne? Also so in so Minischritten ist das ja so ein wichtiger Baustein oder kann ein wichtiger Baustein sein, so raus aus der Angst, ne? Dann gibt es ja auch, das ist eine Frage, die ich auch oft höre, die auch so ein bisschen in die Richtung auch mitgeht, so diese Sorge vorm Verrücktwerden, ne? Dieses, oh Gott, wird das jetzt noch schlimmer? Muss ich mich jetzt einweisen lassen? Kann ich mich irgendwie noch um meine Familie kümmern? Kann ich meinen Job noch machen? Also so dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das jetzt alles noch schlimmer und verliere ich jetzt alles? So diese riesengroße Sorge, ne? Was antwortest du auf so eine Frage?
Kannte ich auch. Ja, also ich hatte tatsächlich selbst auch das Gefühl, ich werde verrückt. Und meine Antwort, das ist, darum habe ich das Thema auch in meinem zweiten Buch dann aufgenommen, weil es mich selbst so beschäftigt hat. Meine Antwort darauf ist die: Dein Körper und dein Kopf kommen in einen maximalen Anspannungszustand, dass wir das Gefühl haben, und das war bei mir auch so, ich hatte das Gefühl, jetzt sehr salopp ausgedrückt, mir brennen die Sicherungen durch. Ja, also so, da war irgendwie, mein Körper machte ständig Sachen, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. In meinem Kopf raste ein Gedanke nach dem anderen und das war wirklich schon, ich war wirklich wirr im Kopf. Und der Fokus war nur mehr auf Gefahr, 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 Gefahr und eben, ich konnte mich kaum mehr auf ein normales Gespräch konzentrieren. Und hier ist auch so wichtig zu verstehen, dass der Fokus auf der Gefahr liegt, das ist eigentlich auch wieder ein Schutzmechanismus. Denn wenn da wirklich Gefahr wäre, musst du dich auf die Gefahrenquelle konzentrieren. Beschreibe ich ja immer gern so, dass ich sage, wenn du gerade mit einem Cocktail in der Hängematte liegst, ja, und da kommt irgendwie ein Säbelzahntiger auf dich zu und du liegst da weiterhin und beobachtest die Blätter, die da irgendwie so, wo der Wind irgendwie durchrauscht und so. Das geht nicht. Du musst dich auf die Gefahrenquelle, du wirst diesen Säbelzahntiger fokussieren und schauen, wie du da am allerschnellsten wegkommst. Und natürlich eben in dem Moment fährt alles in dir hoch. Aber es ist nie ein Zeichen davon, dass du verrückt wirst oder so wie ich das Gefühl hatte, dass mir die Sicherungen durchgebrannt sind, sind mir zum Glück nicht bis heute. Aber es ist einfach ein Zeichen von maximaler Anspannung. Also das, ich beschreibe es ja immer ganz gern so, wenn wir uns das Nervensystem ansehen, dass es den grünen Bereich gibt, das ist so Hängematte-Cocktail, ja, also entspannt. Dann gibt es den orangen Bereich, das ist so der wachsame Bereich, wo wir schön langsam uns fokussieren können auf was. Das ist auch wichtig, wenn wir Aufgaben erledigen wollen. Und der rote Bereich und vielleicht dann nochmal eins drüber, der hochrote Bereich, da befinden wir uns, wenn wir das Gefühl haben, ich werde verrückt, ich werde jetzt da irgendwie eingewiesen, mir werden meine Kinder abgenommen und ja, genau, in diese Richtung. Was aber alles, also das produziert unser Gehirn, unsere Angstzentrale, produziert wieder diese schlimmen Vorstellungen und unser Körper reagiert darauf. Genau, es ist aber nur maximale Anspannung und die lässt sich wieder beruhigen.
Ja, das ist auch so gemein, ne, dass so die Gedanken ja so mit beeinflusst werden, ne? Das ist dann ja nicht nur das ganze Körperliche, was ja auch einfach schon wahnsinnig anstrengend und auffühlend ist, sondern dass dann irgendwie die Gedanken, je nachdem in welcher Farbe wir gerade unterwegs sind, einfach anders sind, ne? Und das ist auch gleichzeitig, wenn man jetzt das einfach mal neutral betrachtet und jetzt nicht gerade irgendwie in einer betroffenen Situation steckt, ja auch einfach super interessant, ne? Wenn man jetzt irgendwie wirklich sagt, okay, es ist dieselbe identische Situation, aber jetzt bin ich im Hängemattenmodus, genau. Und jetzt bin ich total happy mit meinen Gedanken und alles ist gut. Und es ändert sich vielleicht gar nichts in der Situation, aber quasi in der Farbe, wo bin ich jetzt gerade? Und jetzt bin ich im roten Bereich und mit einem Mal, genau, kommen so Gedanken mit, oh Gott, werden mir meine Kinder abgenommen? Werde ich weggeschlossen? Oder was dann so Horrorgedanken, genau, irgendwie sind, ne? Genau. Und das ist, und sich das nochmal bewusst zu machen, was natürlich dann halt auch einfach tricky ist, wenn man halt irgendwie im roten Bereich schon unterwegs ist. Das ist dann ja immer so die Krux, ne? Was würdest du denn so sagen? Weil das ist jetzt auch, habe ich gerade tatsächlich, fällt mir eine Klientin ein, die mich das jetzt auch ganz, ganz oft schon gefragt hat. Und es ist ja manchmal nicht so leicht, genau das für die eine Klientin zu finden, was für sie gut ist, weil sie sagt auch immer, ja, aber was soll ich denn dann jetzt machen, wenn es jetzt gerade ganz akut ist? Und wir haben natürlich schon so Sachen durchgesprochen, ein paar Sachen zusammen geübt und. Aber wenn man noch so ganz am Anfang steht mit dem Thema und noch so sehr überrollt wird, was natürlich ja einfach auch das Problem ist, dann muss man ja erstmal so ein bisschen auf die Suche gehen, ne? Da muss man ja erstmal gucken, okay, was und sich auch so ein bisschen kennenlernen, ne? Was braucht jetzt das eigene Nervensystem, um irgendwie wieder ein bisschen Sicherheit zu erfahren? Hast du irgendeine Idee oder irgendeine Übung, wo du sagst, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das gut wird?
Also als Psychotherapeutin darf ich das gar nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das gut wird, weil da gehen wir in Richtung Heilversprechen. Aber ich kann dir so generell, als du erzählt hast, habe ich mich selbst in diese Situation gerade hineinversetzt, wie das bei mir war. Und du hast zuerst schon nämlich schon was ganz Wichtiges angesprochen und hast, als wir über das Wissen gesprochen haben, so was passiert da in der Amygdala, im Nervensystem, und du hast dann so gesagt, ja, man weiß das, aber dann geht es ja ums Fühlen. Und ich habe da jetzt, als du so die Geschichte ein bisschen erzählt hast, eben habe ich mich an meine eigene Geschichte zurückerinnert, und bei mir war wahnsinnig heilsam, den Körper ins Boot zu holen. Ich hatte auf der Kopfebene null Chance. Und das war auch, und das erzähle ich ja auch immer ganz ehrlich, das war auch in den ersten Therapien, die ich dann gemacht habe, der Grund, warum wir da nicht weitergekommen sind. Da war die Kopfebene war da Thema. Ich sage jetzt grob Kopfebene, ja, also so die Gedanken sich anzusehen, die Ursachen sich anzusehen. Ja, und ich bin da irgendwie nach jeder Therapiesitzung wieder rausgegangen und hatte das Gefühl, ich komme nicht weiter. Und erst, und das war für mich der Game Changer, erst als der Fokus von den Gedanken mal auf den Körper ging und ich über den Körper mal so ansatzweise etwas Ruhe reinbringen konnte, war das so für mich der erste Step in Richtung, ah, da lässt sich was verändern. Und ich bin ja eben selbst Psychotherapeutin und bin ausgebildet auch eher in die Richtung, dass man auf der Kopfebene schaut, und bin mittlerweile in den letzten Jahren meiner eigenen Angstbewältigung, hat sich da mein, ja, irgendwie mein Ansatz komplett verschoben, und zwar in die Richtung, der Kopf ist wichtig, aber schau zuerst auf den Körper. Und bei mir war es dann so, weil ja Kopf und Körper spielen ja da zusammen. Das hast du ja zuerst auch ganz gut beschrieben mit dem, die Gefühle sind dann dabei, die Gedanken sind dabei, und das schaukelt sich immer weiter auf. Und ich hatte eben auf der Kopfebene null Chance. Also da hättest du mir rational alles erzählen, alles erklären können. Ich war gar nicht empfänglich dafür, weil hier in meinem Körper so massiv viel Aufregung war, dass da im Kopf die Vernunft, die war off. Das war überhaupt nicht mehr, genau, da war überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt da ranzukommen. Und ich habe dann begonnen, den Körper zu beruhigen. Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal seit vielen Jahren gespürt habe, ah, da lässt sich was tun. Ein klitzekleines bisschen. Ja, also das war jetzt nicht so dieser Game Changer, so, ach ja, da ist der Körper und jetzt mache ich eine Yoga-Übung und das war's, sondern das war echt so, ja, wem anderen wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen, aber so dieser ganz klitzekleine, das ist klitzekleine Gefühlchen von, da spüre ich jetzt plötzlich ein bisschen was anderes als die Jahre davor.
Absolut, absolut. Und ich finde auch, so dass die meisten Klienten, die kommen, die haben, also bestimmt nicht alle, aber die, die zu mir kommen, die sind sehr, die wissen das ja schon alles. Also im Kopf haben die schon alles. Ne, die haben dann vielleicht schon dein Buch gelesen oder tausende Blogs oder, also was ja auch verständlich ist, weil wenn man ein Thema hat, dann will man das ja auch loswerden, dann beschäftigt man sich ja auch. Also das ist ja auch klar. Und trotzdem ist dann so, ja, ich weiß das alles, ja und jetzt? So, und was mache ich denn, was mache ich denn jetzt? Und kognitiv ist das schon ganz viel. Und ich finde, das ist immer so, ich beschreibe das immer so ein bisschen wie so ein Puzzle, ne? Dass es immer mehrere Teile sind. Also ich finde diesen Bereich, das alles zu verstehen, schon auch sehr, sehr wichtig. Psychoedukation so im Endeffekt, ne? Also dass man einfach weiß, das ist alles normal. Also was wir auch jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen haben, ne? Dass man einfach weiß, okay, das ist jetzt gerade, ich bin jetzt nicht komisch, sondern mein Körper ist vielleicht gerade so ein bisschen fehlgesteuert, aber eigentlich sind die Reaktionen normal. Und ich habe auch eine Chance, da wieder rauszukommen. Das ist halt zum Beispiel was, und da hast du natürlich total recht, wir machen hier kein Heilversprechen, aber wenn man unter Ängsten leidet, ich finde das sehr, sehr wichtig, den Klienten auch einfach zu sagen, hey, es gibt da Chancen raus. Und ich habe jetzt vielleicht nicht die Lösung sofort für dich, aber es gibt einen Weg und wir müssen den jetzt irgendwie versuchen, gemeinsam zu finden. So. Und da auch die Hoffnung, ne, das machst du, finde ich, ja auch immer viel auf deinem Kanal, das ist einfach. Auch das Positive irgendwie zu sehen, ne? Und auch zu sehen, dass trotzdem noch viel geht. Also, dass man einfach nicht so, ja, nicht so lost irgendwie ist, ne? Sondern dass man einfach da so einen Hoffnungsschimmer haben darf, auf den man dann irgendwie so ein bisschen zu, naja, arbeiten will ich jetzt gar nicht sagen, weil das hört sich schon wieder so nach To-Do-Liste irgendwie an. Aber dass man so, so in die Richtung einfach gehen darf, ne? Und wie gesagt, ein Puzzleteil ist auf jeden Fall für mich schon das Wissen. Aber ich arbeite jetzt zum Beispiel ganz viel mit EMDR. Das ist ja auch sehr körperorientiert. Und das finde ich auch super, super wichtig, da den Körper so mitzunehmen. Und da kommt mir jetzt auch gerade letztens hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen eine Klientin, das war so schön, das auch einfach mitzuerleben. So dieses, genau, wie du es auch gerade beschrieben hast, dieses, es ist nicht, ich mache jetzt eine Körperübung oder einmal Yoga oder so und dann ist so zack, ah, okay, so geht Ruhe. Aber da hatte die Klientin halt, die auch wirklich die ganze Zeit unruhig war, hatte wirklich so, keine Ahnung, 30 Sekunden, also es war jetzt gar nicht ewig lang, aber die hat wirklich gemerkt, boah, ich war ruhig. Also die hatte so eine ganz kurze Zeit, wo sie einfach wirklich sagen konnte, sie war innerlich ruhig. Und das war dann danach auch wieder nicht mehr so. Aber diese Erfahrung, das ging jetzt gerade. Und ja, das war jetzt nicht lang, aber das ging. Also da war die so überwältigt von. Und daraus zehrt man dann ja. Und dann ist ja auch die Chance da, guck mal, du konntest das 30 Sekunden. Und das nächste Mal schaffst du 45, so ungefähr, ne? Also so, und da spielt der Körper und das Nervensystem einfach so eine wahnsinnig wichtige Rolle, ne? Kannst du dich denn noch, also gab es irgendwie, vielleicht ist das ja auch eine Übung, weil du schreibst ja auch in deinen Büchern einfach Sachen, die dir ja auch einfach geholfen haben. Gab es denn so, jetzt hast du schon gesagt, Game Changer war auf jeden Fall den Körper mitzunehmen, aber gab es für dich persönlich irgendwie so eine Übung oder irgendwas, was du gemacht hast oder für dich rausgefunden hast, wo du sagst, boah, das war für mich jetzt echt wichtig.
Das war der Atem tatsächlich. Also ich bin
Okay.
ja mit meinem Atem jahrelang auf Kriegsfuß gestanden, weil die Panikattacken begonnen hatten mit Atemnot. Ja, das heißt, man versucht ja dann ständig, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren, ja nicht auf den Atem. Und das heißt, all das, was ich eben, wie du ja auch sagst, in Blogs, Büchern gelesen habe und ja immer der Atem. Und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, niemals der Atem. Ja, und habe dann aber weil du jetzt auch von EMDR gesprochen hast, das war zwar keine EMDR-Therapeutin, aber ich war dann bei einer Traumatherapeutin und EMDR wird ja auch ganz viel bei Trauma eingesetzt, ne? Und da habe ich das erste Mal in einem angeleiteten Rahmen Atemübungen gemacht. Das heißt, ich habe mich dort sicherer gefühlt, also ich würde das eben allein zu Hause machen und das war so mein Startschuss in, dass ich so den Atem auch, das war aber auch viele Monate und ich wage jetzt tatsächlich zu sagen, es war Arbeit. Ich weiß, dass du jetzt zuerst gesagt hast, das hört sich dann so nach To-Do-Liste an, aber ich vermittle immer ganz gern, das ist schon Arbeit. Also das ist irgendwie, also mir ist das nicht in den Schoß gefallen. Also das war echt tägliche Arbeit und vielleicht gibt es ein schöneres Wort als Arbeit, aber so, ich glaube, es ist auch so wichtig, so diese Tools und Haltung dann auch in den Alltag mitzunehmen.
Ja,
Aber
das
so
stimmt.
bei mir war dann so, also ich habe das dann so eben im angeleiteten Rahmen die ersten Versuche gemacht, ja, mit dem Atem, war noch immer auf Kriegsfuß. Und dann gab es einen Moment, wo ich, also ich kann mich wirklich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es war ein Sonntag und mein Partner meinte, ja, er fährt jetzt Tennis spielen und das war immer für mich so, alleine bleiben, oje, 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 Sonntag, keine Ablenkung. Und er ging aus der Haustür raus und bei mir brauste die Panikattacke an. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, und ich habe mich dann auf die Couch gesetzt, habe meinen Blick auf die gegenüberliegende Wand gerichtet und habe alles durch mich hindurch fließen lassen, das da kam. Weil ich dann so merkte, und das war ja, und darum finde ich auch so wichtig, was du zuerst gesagt hast, die Psychoedukation ist wichtig. Weil auch wenn wir vielleicht zuerst wenig Zugriff darauf haben, nach und nach können wir in Angstsituationen auf dieses Wissen zugreifen, je mehr wir uns regulieren können. Ich habe mich dann eben da auf die Couch gesetzt, Blick auf die gegenüberliegende Wand und habe einfach nur geatmet. Und für mich war immer so, durch die Nase ein, verlängert durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein. Und das habe ich mir immer und immer und immer. Und die Panikattacke kam. Aber es war das erste Mal, dass ich keine Gegenwehr geleistet habe. Weil sonst war es ja immer, oje, oje, der Körper darf nichts so tun, ich muss mich ablenken, oje, oje, diese Gedanken, ich muss die Gedanken wegschieben, ich muss an etwas Positives denken, ich muss. Und das war das erste Mal, dass ich die Panikattacke kommen habe lassen und über meinen Atem reguliert habe. Und ich kann mich auch erinnern, wie wenn es gestern wäre, so als ich da auf der Couch dann saß und das waren sicher so 20 bis 30 Minuten, also das war jetzt auch nicht in 2 Minuten erledigt. Und die Panik war durch mich durch und dann saß ich so da und dachte, echt? Das passiert, wenn man eine Panikattacke durch sich hindurchfließen lässt. Und das war kein schönes Gefühl. Möchte hier gar nicht irgendwas rosarot hier beschreiben. Das war schlimm. Aber es war bei weitem nicht so schlimm wie die vielen Jahre davor, wo ich mich mit Händen und Füßen gegen all das gewehrt habe, was da mit mir passiert. Und darum würde ich sagen, um deine Frage zu beantworten, was so die Übung für mich war, also bei mir waren es dann Atemübungen. Da musste ich mich, ich musste zuerst schon auch viel üben. Später ging es dann aber schon im Supermarkt, wenn ich in der Supermarktschlange wieder gemerkt habe, mir wird schon wieder heiß, da fängt schon wieder. Und wir atmen jetzt klarer durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Also so der Atem war dann wirklich was, was mich viele Monate begleitet hat.
Ja, und das ist ja auch eigentlich was Gutes, weil man es einfach immer dabei hat und gut machen kann, ne? Also das ist schon cool. Und ja, boah, voll gut, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich verstehe es auch total, dass du diesen Moment noch so parat hast, weil das ist dann natürlich auch dann im Nachhinein ein total stärkender Moment, wenn man dann so richtig weiß und fühlt, ich habe das schon mal geschafft. Und wenn das jetzt noch mal kommt, ist das auch nicht toll. Genau, weil das ist nicht easy peasy, da einfach sitzen und ein bisschen atmen, sondern das ist Hochleistung sozusagen, aber trotzdem dieses Wissen, das ging dann auch schon mal weg, so, ne? Das macht dann ja auch ganz viel. Ich hatte in meinen 20ern ja selber auch mit Ängsten zu tun und da habe ich auch so ein, zwei Situationen, ich weiß noch eine, da waren wir mal auf so einer längeren Wanderung und da habe ich wirklich so, dann war, wie das dann manchmal so ist, ne? Dann guckst du ja, oh Gott, wo bist du jetzt? Bist du so weit vom Parkplatz weg und oh Gott, und ne? So. Kennt ja mehr oder weniger jeder, so, ne, der Ängste hat. Und dann waren wir halt so auf der Hälfte. Und dann habe ich halt total Panik gekriegt. Was heißt ja von jetzt auf gleich, ist ja Bullshit, weil es ist ja nicht von jetzt auf gleich, sondern es hat sich ja schon so schön aufgebaut. Und dann habe ich aber auch, wir hatten ja auch gar keine andere Wahl im Endeffekt. Dann haben wir uns da auf eine Bank gesetzt. Und dann ja, habe ich es halt auch ein bisschen, ja, wie du, einfach ausgehalten und es irgendwie, ja, durchfließen ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil es war schon auch noch ein bisschen Kämpfen dabei, so, aber trotzdem war es dann halt irgendwann weg. Dann sind wir irgendwann, da war es noch nicht perfekt weg, sind wir aber schon mal weiter gelaufen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich das ähnlich vielleicht hatte wie du, dass ich so dachte, ja, okay, ich lebe noch, ich bin in den Bergen und ich lebe noch. So, ich habe das jetzt überstanden. Und das war auch so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, das zu verstehen, dass das jetzt nicht schön war. aber dass trotzdem nichts passiert ist, so, ne? Und das dann auch einfach nochmal ja, zu merken und zu spüren, ist auch, glaube ich, einfach für viele dann einfach ein wichtiger Schritt, ne? Ja.
Und ich finde das so wichtig, was du beschreibst, dass wir uns das auch dann immer bewusst machen nach solchen Situationen. So dieses, also einerseits dann nochmal nachzuspüren, um so diese Körperspürebene dabei zu haben, aber auch unserem Gehirn. Und das war bei mir wirklich dieses Umtraining dann immer wieder, dass ich mir nach solchen Situationen eben, genau wie du es jetzt beschrieben hast, immer wieder, ah, okay, ja, okay, das war jetzt schlimm, ja, möchte man nicht schönreden. Aber du hast es jetzt geschafft und dein Nervensystem ist wieder in einen Zustand von Ruhe jetzt gekommen. Okay, das ist jetzt hochgefahren, aber du hast es gemeistert. Also ich finde das so wichtig, auch das nicht so irgendwie schnell vorbeiziehen zu lassen, sondern da auch immer wieder so dem Nervensystem was zu lernen irgendwie, dem was zu beizubringen eigentlich und ihm immer wieder zu sagen, schau, das Gefühl geht vorbei, schau, die Körperreaktion geht vorbei. Ja.
Ja, und so dieses bekomm's mit, komm, wir gucken es uns nochmal an, so weil bekomm es mit, weil sonst
Genau.
ist es irgendwie schnell weg und man hat es
Ja.
nicht mehr so richtig parat, ne? Ja, total. Ja, das ist schon alles intensiv und nochmal hier von wegen Arbeit, du hast vollkommen recht, das fliegt einem nicht zu. Vielleicht nochmal kurz so als Erklärung, wie ich das meinte. Ich kenne so ganz viele, die dann so, was soll ich denn jetzt noch alles tun? Weißt du, so in die Richtung meinte ich das eher. Also so, okay, dann mache ich jetzt Atemübungen, danach gehe ich
Ja,
noch ein bisschen joggen
ja,
und dann mache ich das und dann mache ich, weißt
ja,
du, so, und dann ist schon,
ja.
nee, warte mal kurz. So, deswegen meinte ich jetzt gerade mit Arbeit. Und du hast aber natürlich total recht, man muss schon was tun, aber nicht in Form von, jetzt mache ich noch die 10 Sachen, damit meine Angst weggeht, sondern anders. Ne, also.
Das ist so ein wichtiger Punkt, Alexandra. Du hast es ja zuerst am Anfang auch gesagt, so nicht so anhand von einer To-Do-List abarbeiten. Also das, da gebe ich dir absolut recht, weil ich glaube, das ist auch so eine Frage, die mir häufig gestellt wird, eben so, was genau soll ich jetzt tun oder was soll ich jeden Tag tun, damit das weggeht? Ja, und ich glaube, das ist so, einerseits ist das so individuell. Ja, also das jetzt auch nicht, auch wenn ich hier die Atemübung sage, kann es eben sein, dass es Menschen gibt, die eben unter Atemnot bei Ängsten leiden und für die das jetzt gerade überhaupt nicht die Übung ist, dann gibt es vielleicht eine andere Übung, ja. Aber ich glaube, so, ja, auch was du eben damit meintest, es gibt da nicht diese To-Do-List von diesen 4 Dingen und die muss man abhaken und dann sind die Ängste vorbei. Ja, also das ist schon auch ein wichtiger Punkt, das nicht so als, ja, als Step by Step, wo man ganz genau weiß, ja, wenn man Schritt 1, dann Schritt 2 und dann Schritt 3, es wäre schön, wenn es das gäbe. Aber das gibt es leider nicht. Und das auch bei mir mit jahrelangen Ängsten und wo ich jetzt eben Menschen ja, all meinen Dingen begleite, so kann ich trotzdem nie sagen, für Person XY ist jetzt genau das der eine Weg. Und wenn du diese 7 Dinge abgehakt hast, dann war es das. Sondern das ist immer sehr, sehr individuell. Und da geht es ja auch immer ums Spüren, ums Reinspüren. Tut mir das gut? Wie fühlt sich das für mich an? Und
Absolut. Ich hatte letztens eine Unterhaltung, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Da ging es so ums Thema Ängste, Nervensystemregulation und so in Bezug auf Alltagsstruktur. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, weil da ging es um, ja, um eine Klientin, die halt einen sehr freien Tag mittlerweile so hat, also eine sehr freie Woche auch einfach, also nicht mehr dieses klassische, keine Ahnung, ne, ich gehe morgens zur Arbeit und abends wieder zurück oder so, also dieses, was viele Menschen, ja nicht alle, aber viele Menschen halt haben, sondern sie kann sich alles sehr, sehr, sehr frei einteilen. Und dann war das so ein bisschen Thema und würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Glaubst du, das ist wichtig? Also ich meine jetzt gar nicht in Form von wichtig, jeder muss morgens jetzt um 8 aus dem Haus gehen und abends irgendwie wiederkommen, sondern so Struktur kann ja auch was anderes sein. Eine Struktur kann ja jetzt auch sein, ich esse immer dann und dann, so ungefähr zumindest. Also Struktur ist ja weit gefasst oder weit fassbar.
Also meine persönliche Meinung dazu wäre, dass das sehr individuell ist, was jemand braucht. Also ich glaube, dass es einerseits Menschen gibt, wenn wir jetzt beim Wort Struktur bleiben, ja, Struktur in welcher Form auch immer, ich gehe um 7:30 Uhr mit dem Hund Gassi, dann um 8 Uhr mache ich das, um 11 Uhr beginne ich zu kochen, oder Genau, also ich glaube, es gibt Menschen, denen gibt Struktur Sicherheit. Und ich glaube, es gibt Menschen, denen gibt so ein geregelter Tagesablauf, engt die zu sehr ein. Also ich habe nämlich jetzt so gerade bei mir selbst überlegt, so mein Tagesablauf ist ja sehr frei, aber trotzdem durchgetaktet oft 10, 12 Stunden, ja, aber ist sehr frei. Und ich könnte es mir nicht anders vorstellen, ja. Also ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich heute schwer tun, in einen Job zu gehen, wo ich weiß, ich muss um 8 Uhr da sein und ja, genau. Aber ich glaube, für anderen Menschen tut das gut. Also ich glaube, das ist was sehr, sehr Individuelles. Mir ist ein anderer Punkt dazu noch eingefallen, dass bei mir, also ich war ja dann, als bei mir die Panik so schlimm war und ich auch meine Praxis schließen musste, ich war wahnsinnig viel alleine. Und das war schon was, was mir nicht gut getan hat in dieser Zeit. Ich meine, es hätte mir jetzt auch die Praxis nicht gut getan, weil mich das völlig überfordert hat, einfach, und ich auch nicht die Therapeutin sein hätte können für andere. Aber so dieses von 0 auf 100, ich hatte ja vorher eine Praxis und jeden Tag 7 bis 8 Klienten oder manchmal mehr. Und dann war das so von einem Tag zack auf den anderen. Also ich glaube, aber das kommt mir jetzt gerade erst so, wenn ich drüber spreche, dass so, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wie es Menschen gewöhnt sind. Und wenn das eben so zack von einem Tag auf den anderen plötzlich aus ist, erlebe ich bei mir in der Community auch ganz viel Menschen, die dann schreiben, ja, ich bin jetzt krankgeschrieben und vorher hatte ich irgendwie in meinem Job irgendwie meine 4 Kolleginnen, mit denen konnte ich da immer doch auch quatschen mal so zwischendurch. Und plötzlich, ich sitze nur mehr zu Hause und starr an die Wand. Ja, und das so... Vielleicht ist das auch was, was man mit Struktur, dann muss man sich selbst so eine gewisse Struktur oder eben auch sozialer Kontakt oder so sich da darum kümmern. Aber ich glaube, so
prinzipiell ist es... Ja, das fällt da auch noch mal ein bisschen rein, ne? Mit wen habe ich dann als Kontaktperson sozusagen, ne? Ja, stimmt. Ja, wir waren dann auch so ein bisschen bei, dass man auch einfach sich ein bisschen beobachten muss, ne? Also oder auch mal reinfühlen, ne? Man kann ja auch einfach mal überlegen, wie wird sich das jetzt für mich anfühlen, regelmäßig irgendwie aus dem Haus zu gehen oder was auch immer dann jetzt Struktur für einen dann bedeutet, dass man einfach für sich einfach genau nach und nach dann feststellt, dass es dann ja auch wieder so ein bisschen sich und das eigene Nervensystem beobachten, dann findet man ja, das geht auch nicht von heute auf morgen, ne, aber dann findet man ja auch Schrittchen für Schrittchen so ein bisschen raus, wie bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was tut mir eigentlich gut, was möchte ich eigentlich, ne? Weil ganz oft hat man ja auch so, weiß man das so gar nicht, ne? Das ist ja so dieses klassische irgendwie, oh, ich habe ein bisschen Zeit für mich, ich tue mir mal was Gutes, ich lasse mir mal ein Schaumbad ein, weißt du so, weil jedem tut doch ein Schaumbad gut, oder? Ist das nicht so? Dass man aber erstmal rausfindet, so, okay, was ist denn eigentlich das, was mir gut tut? Und auch das ist ja, ne? Ich meine, klar gibt es da schon Sachen, wo man sagen kann, das tut den meisten Menschen gut, irgendwie, keine Ahnung, Sport oder was weiß ich, aber trotzdem für sich nochmal zu gucken, okay, was genau ist das denn jetzt, was mir gut tut, ne? Sich da einfach so kennenzulernen und auch einfach zu wissen, wann ist es zu viel, weil das erlebe ich auch ganz oft, dieses, boah, jetzt geht's mir so schlecht und das ist dann ja auch so, ne? Ich meine, das hast du ja auch erlebt, wenn du sagst, du warst von heute auf morgen dann auch einfach nicht mehr arbeiten und das ist ja auch dann nichts Tolles, sondern man ist dann ja einfach in einem tiefen Loch erstmal, wenn man irgendwie für sich, wenn man für sich so erstmal feststellt irgendwie, okay, krass, was tue ich denn jetzt eigentlich? Also ne, was soll ich denn jetzt eigentlich machen und was? Also das ist dann ja erstmal schwierig, das herauszufinden, so, ne? Also kleine Schrittchen für Schrittchen. Und das ist natürlich erstmal auch einfach eine Krise. Das ist ja auch jetzt nicht, einfach, so, ne? Weil genau, der Eindruck soll nicht entstehen. Aber ich glaube, der entsteht auch nicht, wenn Menschen zuhören, die Ängste haben. Weil da weiß man einfach, okay, das ist nicht so leicht. Jetzt hast du schon so ein bisschen, meine ich zumindest rausgehört zu haben, dass du auch bei unterschiedlichen Therapeuten warst. Was würdest du sagen, vielleicht jetzt mal so Richtung Ende, obwohl wir natürlich noch tausende Sachen besprechen könnten, wie findet man denn so seinen Therapeutenweg?
Also ich glaube, also Punkt eins ist natürlich immer, dass die Chemie stimmen muss. Also ich glaube, da kann die Koryphäe vor einem sitzen, der irgendwie, keine Ahnung, schon 5000 oder was weiß ich, wie viele Menschen mit dem Thema behandelt hat. Wenn diese Person mir nicht sympathisch ist, dann wird die mir nicht helfen können. Also ich glaube, das ist so mal Step eins. Und der zweite Schritt, und das ist natürlich was, was ich schon am Anfang so angedeutet habe, dass so ja auch mein Ansatz sich verändert hat. Und ich würde bei Ängsten und Panikattacken jetzt immer empfehlen, dass eben, dass es wichtig ist, die Körperebene dazu zu nehmen und einfach
Ja.
auch, das muss jetzt gar kein ausgebildeter Körpertherapeut sein, also hier nicht falsch verstehen. Ja, es gibt ja auch wahnsinnig tolle Therapeuten, die ausgebildet auf der Gedankenebene sind, wenn wir das jetzt so mal ganz salopp hier sagen, und die sich aber zum Beispiel einfach auf der Körperebene weitergebildet haben. Ja, also das bedeutet jetzt nicht, ich muss hier googeln Körpertherapeut. Ja, aber es geht so darum, ich beschreibe es immer ganz gern so und ich zeige es immer ganz gern so, dass in meinen Therapien vorher wirklich nur, also ich deute jetzt so unter mein Gesicht so, dass bis zum Hals wurde therapiert und alles, was hier unter dem Hals ist, also so der Körper, das wurde vergessen. Und eben durch das, ich wurde auch damals so ausgebildet, dass das Hirn wichtig ist. Und darum war es für mich auch gar nicht unlogisch, dass ich in meinen ersten Therapien, dass man so an dem Thema arbeitete. Und erst eben, als ich zu dieser Traumatherapeutin dann kam, die das erste Mal dann, als wir auf gewisse Themen zu sprechen kamen und sie dann fragte so, wo fühlen Sie das jetzt im Körper? War das so, wie? Körper? Also so, ja,
Wir machen doch nur
und
hier oben.
ja, genau. Und eben dann dieses, und wir atmen jetzt dazu, und wie fühlt sich das jetzt in Ihnen an? Also so wirklich Gefühl und Körper hier auch dazu zu nehmen. Genau, also ich glaube, es ist so, was ich heute anders machen würde, ich würde schauen, dass es jemand ist, der so den Körper einfach auch dazu nimmt. Und wie gesagt, das muss jetzt niemand sein, der das 20 Jahre studiert hat, sondern beim Körper und schon allein diese Frage, wo spüren Sie das? Und wir bringen da jetzt Ruhe hin und wir atmen da jetzt gemeinsam dazu. Das sind schon so wirklich drei kleine Sätze, die bei mir damals viel gemacht haben. Und wir haben das dann in jeder Therapiesitzung gemacht, dass wir den Körper immer wieder dazugenommen haben und jetzt auch gar nicht mit irgendwelchen komplexesten Methoden, sondern einfach nur, wo spüren Sie das und wir beruhigen das jetzt über Ihren Atem. Und ich denke, das ist sicher jetzt auch nicht, ich mag das immer nicht so pauschal Dinge zu sagen, es muss auch nicht für jeden so sein. Aber so aus meiner Erfahrung, wenn der Körper in der Symptomatik viel mitspielt, so wie es bei mir war, dann denke ich, dass es wichtig ist, auf der Therapeutenebene zu schauen, dass es jemand ist, der oder die den Körper hier zumindest dazu nimmt.
Ja, wichtiger Punkt. Oder auch einfach, ich meine, so einfach ist ja jetzt Therapeutenhopping nicht, ne? Weil man muss ja erstmal irgendwo unterkommen. Aber auch
Absolut.
wirklich, wenn man merkt, das ist es nicht, nicht zu denken, oh, Therapie ist nichts, sondern
Genau.
dann einfach wirklich nochmal weiter zu gucken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand das dann, dass es besser harmoniert, genau zwischen den Menschen einfach, oder dass einfach das die Therapieform einem vielleicht irgendwie ja, mehr anspricht oder so, die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, ne? Also es ist jetzt nicht so, ach, du gehst zu dem einen und du gehst zu dem anderen und es ist eins zu eins dasselbe, so ist es halt nicht.
Absolut, absolut. Und tatsächlich war es ja bei mir auch so, dass ich ziemlich abgeschlossen hatte mit Therapie, ja. Und dann hat tatsächlich eine Freundin zu mir gesagt: Ach klar, du, ich war da mal bei dieser Traumatherapeutin. Und ich so, Traumatherapeutin, was habe ich? Also da war mir das damals noch gar nicht so bewusst, ja. Ja, okay, wenn du unbedingt, dann mache ich mir da halt mal einen Termin aus, ja. So. Und da bin ich, da hat eigentlich bei mir dann begonnen, dass ich mich selbst mit diesem Thema, ich habe mir dann zig Bücher darüber gekauft, über Trauma, was macht Angst im Körper, was passiert da, was passiert da im Nervensystem. Und das war so mein Startschuss und darum so ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, weil es mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten Therapeuten, aus welchem Grund auch immer, nicht so passt, ja, dann Versuch den fünften, versuch den sechsten. Ja, also so das, und wie du sagst, natürlich, man kann sich das nicht aussuchen, ja, oft bei den Kassenplätzen zumindest, ja. Das ist ja in Österreich bei uns nicht anders. Aber ich glaube, so wichtig einfach bei mir war es damals wirklich so kurz vor dieser Therapie dann, vor dieser Traumatherapie, war es dann so, dass ich wirklich schon so, ja, ich bin ein hoffnungsloser Fall und gut, ich muss halt mit dem jetzt leben. Und ich bin
Ich glaube, das haben
froh.
aber viele, ne? Also ich glaube,
Ja.
diesen Gedanken haben leider total viele. Also und da muss es ja nur mal, und ganz oft ist es dann wirklich, dann waren die bei einem Therapeuten oder bei einer Therapeutin. Und manchmal muss man ja auch wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was teilweise die Leute auch gesagt bekommen, ne? Ich meine, man hört ja immer nur das, was die einem erzählen, deswegen weiß man ja jetzt auch nie so, ob das jetzt eins zu eins stimmt. Aber ich hatte einmal eine Klientin, die hat auch gesagt, so, ja, mir wurde schon gesagt, dass das nicht mehr weggeht. Und dann denke ich, oh, also natürlich darf ich auch nicht sagen, es geht weg, aber du kannst doch jetzt auch einem Menschen nicht sagen, ja, damit müssen sie jetzt leben. Also, das ist so, ouch, so, ne? Also, das ist, und dann machst du ja auch nichts mehr. Dann sind wir wieder bei, dann machst du die Arbeit, die du vielleicht dann irgendwie machen solltest, auch nicht, weil du dann halt denkst, ja gut, es geht ja eh nicht weg, was soll ich dann jetzt noch atmen? Ne? Also so.
Absolut. Und erlebe ich in meiner Community, also ich bekomme da unzählige Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, ja, mein Therapeut hat gesagt eben, dass sie müssen lernen, damit zu leben, das wird nicht mehr weggehen. Und genau wie du sagst, ich würde auch nie ein Heilversprechen geben, aber was ich immer sage ist, man kann immer etwas tun. Und du kannst immer den ersten Schritt setzen. Was dann passiert, und du setzt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Ja, und dann schauen wir mal, wo du ankommst. Ich kann es dir nicht sagen, wo du ankommst, aber ich kann nur von mir selbst sagen, ich bin froh, dass ich diese Schritte gesetzt habe damals. Und auch wenn ich eben nicht verspreche, dass irgendjemand eine Angststörung, Panikattacken bewältigen kann, aber es gibt die Möglichkeit dazu, die jetzige Situation zu ändern. Und dann schaut man mal eben, wo man ankommt, wenn man jetzt weitergeht. Aber es war tatsächlich, also zu mir hat das eine befreundete Psychotherapeutin damals, also ich hatte natürlich auch so meine Bubble, die hat damals das auch zu mir gesagt, so nee,
Ach krass.
mit Ängsten musst du lernen, damit zu leben. Oder die allererste Psychotherapeutin, wo ich in Behandlung war, die hat damals in der ersten Sitzung gesagt, das wird ein ganz langer Weg. Also das wird ein ganz langer. Und ich habe mir damals gedacht, also das war wirklich ja noch so der Beginn, wo ich ja noch es war dann wirklich ein langer Weg. Ja, okay, sie hatte recht. Aber
Ja, aber das
ich habe,
möchte, also das ist doch jetzt nichts, was einen dann
nee,
stärkt.
nee,
Und
nee, also ich
natürlich
bin
ist dann jetzt
damals,
nicht die,
ja.
ja, natürlich ist jetzt nicht die Alternative zu sagen, ach, das geht jetzt, ne, das haben wir in 2 Wochen. Das ist natürlich jetzt
Nee.
auch nicht, das ist es auch nicht. Aber das irgendwie, ja, da muss man schon irgendwie achtsam mit der Wortwahl sein.
Ja, und ich glaube, bei jedem Thema, aber bei den Ängsten ist es, also das ist halt, wenn ich wahrscheinlich da jetzt darunter gelitten habe, aber so, dieser Gedanke hat sich bei mir damals festgesetzt. Ja, und ich möchte jetzt da, bitte, das ist überhaupt keine Schuldzuschreibung an irgendjemanden, das war schon dann meine eigene Geschichte, wie es weitergegangen ist. Aber dieser Satz war ständig dann da. Ja, so das wird eine lange Geschichte. Also so, ich höre das heute noch, ja, und ich glaube, es ist so wichtig, dass auch wir Therapeuten einfach, und genau wie du sagst, da geht es überhaupt nicht darum, irgendwie da ein rosarotes Bild zu zeichnen und da zu sitzen und zu sagen, ja, schaffen wir alles und ist übermorgen weg. Aber ich glaube, wir Therapeuten dürfen einfach auch auf unsere Worte aufpassen. Die hallen nach.
Ja, absolut. Total. Ja. Super, ich glaube, wie eben schon gesagt, wir könnten noch reden, reden, reden. Das ist halt einfach auch ein riesen, riesen Thema. Aber vielleicht magst du noch mal ein paar letzte Worte zu deinem neuen Buch, was ich jetzt hier schon in den Händen halte, sagen. Die sind ja auch immer so schön illustriert, ne? Deine Bücher. Ich
Ja,
mag
das ist
diesen
mein Wunsch
Wirbelwind.
gewesen. Ja.
Ja, das ist total schön. Hey, Panik, komm mal wieder runter. Ich habe gerade schon, als wir vorher ein bisschen gequatscht haben, habe ich schon gesagt, ich habe schon reingelesen und dass deine Bücher einfach immer so praxisnah sind, dass ich die auch wirklich einfach vielen meiner Klientinnen einfach regelmäßig empfehle, weil es einfach so gut verständlich ist, trotzdem halt voller Fachwissen und auch so Sachen, wo man einfach mal sagen kann, boah, jetzt versuche ich mal die und die Übung. Also weil du ja auch einfach ganz viel Praxisnahes drin hast und ja, vielleicht magst du noch mal ein, zwei Worte zu dem Buch sagen.
Gerne. Also das Buch ist entstanden, weil ganz viele Menschen nach dem ersten Buch so an mich herangetreten sind und gesagt haben, so, hey Clara, aber wie gehe ich jetzt vor, wenn ich auf der Autobahn Panik habe? Wie mache ich jetzt, wenn ich da im Supermarkt stehe? Wie? Und da dachte ich dann, ah, okay, so das erste Buch sind ja 24 Tools, die in verschiedensten Situationen angewendet werden können. Und dann dachte ich, ah, okay, wir müssen hier nochmal genauer und ich so im ersten Bereich schauen wir die Körpersymptome an, wenn das Herz rast, wenn der Schwindel kommt, wenn Magen-Darm-Probleme auftreten, wie das ja bei Panikattacken ganz oft ist. Genau, bei Atemnot und diesen Dingen, also der erste Bereich, da habe ich mich diesen Symptomen nochmal ganz klar gewidmet und da eben 7 Strategien, wie man mit den einzelnen Symptomen umgehen kann, beschrieben. Im zweiten Teil schauen wir uns dann an, was machen eben diese gedanklichen Vorstellungen, eben das Thema, ich werde verrückt, ich kann mich nicht mehr um meine Kinder kümmern, ich kann die Verantwortung nicht mehr tragen, ich verliere die Kontrolle, ich kann nicht mehr alleine zu Hause sein. Also was machen so diese Vorstellungen von, ja, die diese Horrorszenarien in uns dann sind und Panikattacken auslösen, wie kann man da damit umgehen? Und eben der dritte Bereich, was ich jetzt am Anfang schon ein bisschen beschrieben habe, ist dann so dieser Bereich, wie gehe ich im Supermarkt, im Restaurant, im Flugzeug, auf der Autobahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und wie kann ich da anhand von diesen verschiedenen Situationen mit intensiven Angstzuständen und Panikattacken umgehen. Genau, also es ist ein bisschen anders als das erste Buch so, aber es knüpft natürlich so generell an, dass ich es eben, wie du ja schon sagst, so ganz praxisorientiert haben wollte und einfach auch die Dinge wieder reingeschrieben habe, die mir geholfen haben aus dem, auf dem Weg aus der Angst und Panik heraus.
Ja, super. Und da kann man auf jeden Fall richtig, richtig viel für sich mitnehmen. Also, ich bin noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich bin bei der Hälfte oder sowas. Aber bin mir sicher, dass die andere Hälfte genauso gut ist wie die erste. Deswegen freue ich mich schon
Danke.
aufs Weiterlesen und kann es sehr empfehlen. Genau. Dann findet man dich ja auf Insta. Das heißt, falls ihr Clara auf Insta noch nicht kennt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann könnt ihr da auch mal rüberhüpfen. Du hast da ja eine große Community, wo du auch immer so schöne Sachen zum so Austausch machst, ne? So gegenseitiges. Ja, so dass man so miteinander irgendwie durch diese Zeit geht. Das ist wirklich auch schön. Da könnt ihr auch gerne mal rüberhüpfen. Und ja, jetzt bedanke ich mich bei dir, dass du da warst. Danke für das Gespräch, dass du dein ganzes Wissen mit eingebracht hast. Und ja, schön, dass du da warst.
Ja, danke Alexandra für unser schönes Gespräch. Geht mir genauso. Ich glaube, wir hätten hier noch Stunden weiter quatschen können. Aber ja, danke, hat mich enorm gefreut.
Gerne. Ciao.
Ciao.